last session, we went through the first stage of this pilgrimage of the Roman Epistle.
In unserer vorigen Lehreinheit durchliefen wir die erste Phase dieser Pilgerreise durch den Römerbrief. Ich werde diese Phase noch einmal kurz rekapitulieren. Wir finden sie in der zweiten Hälfte des ersten Kapitels und sie befasst sich mit der universellen Schuld der Menschheit. Paulus sagt, alle Menschen mit normaler Auffassungsgabe bekommen durch die Schöpfung und durch ihre eigenen inneren logischen und mathematischen Fähigkeiten eine angemessene und ausreichende Offenbarung Gottes in Bezug auf einige seiner Charaktereigenschaften. Dies hat zur Folge, dass sie für diese Offenbarung auch verantwortlich sind. Paulus sagt aber auch, dass es der Menschheit nicht gefiel, Gott in ihrer Erkenntnis festzuhalten. Sie wandte sich bewusst von ihm ab und begann unverzüglich, sich falsche Götter zu machen. Sie begann, Götzen zu dienen, was die schlimmste Sünde ist und ein Bruch des ersten Gebots. Aus diesem Götzendienst heraus begaben sich die Menschen auf einen Weg, der sie stetig nach unten führte. Und als sie diesen Weg einschlugen, hat Gott sie schließlich in bestimmte Dinge dahingegeben. Zunächst in Wollust und Unreinheit, dann in Homosexualität und schließlich in einen verworfenen Sinn, wie Paulus ihn bezeichnet, der sich in allen möglichen abscheulichen und bösen Dingen äußert. Damit endet das erste Kapitel. Wir stecken gewissermaßen am Grund einer entsetzlichen Grube fest. Wer von euch erinnert sich noch an die ersten beiden Schritte, die die Menschheit auf diesem Weg nach unten ging, der sie schließlich an dieses schreckliche Ziel führte? Sie haben Gott nicht verherrlicht und ihm nicht gedankt. Sehr gut, das ist wirklich eine gute Klasse. Nun gehen wir weiter zum zweiten Kapitel und befassen uns mit der nächsten Phase dieser Pilgerreise. Kapitel 2 beschäftigt sich mit Menschen, die sich all der Dinge schuldig gemacht haben, derer sich die gesamte Menschheit schuldig gemacht hat, doch weil sie eine gewisse religiöse Erkenntnis, echte Erkenntnis bekommen haben, sind sie der Meinung, sie wären besser und in einer anderen Kategorie als die anderen Menschen, eben weil sie wissen, was richtig und falsch ist. Doch Paulus sagt schlicht und einfach, dass diese Erkenntnis sie alles andere als besser macht. Dafür haben sie jedoch umso mehr Verantwortung. Weil sie mehr wissen, müssen sie auch umso mehr Rechenschaft geben. Wir dürfen nicht vergessen, dass Paulus diesen Brief vor über 1900 Jahren schrieb. Deshalb richtete er seine Bemerkungen in erster Linie an die Adresse seines eigenen jüdischen Volkes. Damals waren die Juden die einzigen, die gegenüber allen anderen Nationen einen Vorteil hatten. Sie hatten, wie Paulus sagt, die Aussprüche Gottes, das Wort Gottes. Sie kannten Gottes Standard. Sie wussten, was Gott für richtig und falsch erachtete, was die meisten anderen Nationen eben nicht wussten. Doch Paulus sagt auch, das mache sie keinesfalls besser als die anderen. Stattdessen wären sie für ihr falsches Tun noch mehr verantwortlich als die anderen. Ich denke, es ist wichtig, in diesem Zusammenhang zu verstehen, dass es heute, 1900 Jahre später, genau umgekehrt ist. Heute sind es weniger die Juden, die die Erkenntnis haben, sondern die bekennenden Christen. Viele von uns können aufgrund ihrer nationalen oder ethnischen Herkunft auf eine christliche Tradition, eine Erkenntnis Gottes und eine Vertrautheit mit der Bibel zurückgreifen, die zum Teil viele Jahrhunderte alt ist. Was die Verantwortung für das, was wir wissen, anbelangt, stehen wir heute an der Stelle, an der vor 1900 Jahren die Juden standen. Damit sind die Juden nicht entlastet, aber dafür wird uns dieselbe Verantwortung übertragen, die die Juden zu jener Zeit hatten. Ich möchte den Wortlaut nicht ändern, aber ihr sollt euch eins klar vor Augen führen, obwohl Paulus hier zu seinem eigenen Volk spricht und sagt, ihr, da ihr Juden seid, müsste es heute eigentlich heißen, ihr, da ihr Christen seid. Ich denke, der Zustand des Leibs Christi unserer Zeit macht deutlich, dass unzählige Christen einerseits damit zufrieden sind, mehr zu wissen als andere Leute, andererseits aber unfähig sind, dies praktisch umzusetzen. Dasselbe Problem hatten die Juden zur Zeit des Paulus. Ich möchte hier nicht näher auf Skandale innerhalb des Leibs Christi eingehen. Früher oder später sind sie veraltet und es kommen wieder neue. Aber sehen wir den Tatsachen ins Auge. Wir sind heute in derselben Position wie die Juden im ersten Jahrhundert. Wir haben am meisten, wofür wir Rechenschaft geben müssen. Und das wird im weiteren Verlauf dieser Lehrserie noch sehr deutlich werden. Ich lese nun die ersten 16 Verse des zweiten Kapitels des Römerbriefs, Römer 2 ab Vers 1. Deshalb. Nun, jedes Mal, wenn Paulus deshalb sagt, müsst ihr die Ohren spitzen und euch fragen, warum sagt er deshalb? Viele von euch kennen meinen kleinen Spruch. Wenn du in der Bibel ein deshalb findest, dann musst du herausfinden, weshalb hier deshalb steht. Dieses deshalb bezieht sich auf Kapitel 1, das mit dem Fazit endete, dass die ganze Menschheit schuldig ist. Nun kommen wir auf jene Leute zu sprechen, die mehr wissen und deshalb andere verurteilen. Dennoch fallen sie in dieselbe Kategorie. Und deshalb steht hier deshalb. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, denn du, der du richtest, tust dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die solches tun. Denkst du aber dies, o Mensch, der du die richtest, die solches tun, oder dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Ist das nicht etwas Schreckliches, sich selbst Zorn aufzuhäufen? Und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, das einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Denen, die mit Ausdauer in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unverweslichkeit suchen ewiges Leben, denen jedoch Zorn und Grimm, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam. Drangsal und Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden. Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Wie immer drückt sich Paulus auch hier sehr prägnant aus und es ist einiges an Sorgfalt nötig, um herauszufinden, was er genau meint. Zunächst ein wichtiger Punkt. Paulus nennt uns hier fünf grundlegende Prinzipien des göttlichen Gerichts, die wir uns zunächst ansehen wollen. Anschließend kommen wir dann auf einige andere Dinge zu sprechen, die Paulus in dieser Passage anreißt. Das erste Prinzip des göttlichen Gerichts finden wir in Vers 2. Die eben gelesene Version ist meines Erachtens sehr nahe am Original. Andere Versionen lauten, wir wissen aber, dass das Gericht Gottes mit Recht auf jene fällt, die solches tun. Die eben gelesene und wie gesagt wörtlichere Variante lautet, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die solches tun. Das erste Prinzip besagt also, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend ergeht. Meiner Überzeugung nach bedeutet das in erster Linie der Wahrheit des Wortes Gottes entsprechend und das ist sehr wichtig. Jesus sagt in Johannes 17,17 zum Vater, dein Wort ist die Wahrheit oder Wahrheit. Das ist sehr wichtig. Dein Wort, Gottes Wort ist die Wahrheit. Ich denke, es wäre gut, diese Worte kurz gemeinsam zu wiederholen. Sagen wir es gemeinsam. Dein Wort ist die Wahrheit. Sagen wir es noch einmal. Dein Wort ist die Wahrheit. Wenn Paulus hier sagt, wir werden der Wahrheit entsprechend gerichtet werden, sagt er damit im Endeffekt, dass wir dem Wort Gottes entsprechend gerichtet werden. Das hat auch Jesus selbst gesagt, und zwar in Johannes 12,47-48. Er warnte seine Zeitgenossen, dass sie eines Tages auf der Grundlage der Worte, die er zu ihnen geredet hatte, gerichtet werden würden. Er sagt, und wenn jemand meine Worte hört und nicht befolgt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt errette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Das müssen wir uns klar machen. Wenn wir die Schrift lesen, haben wir schon unseren Richter vor Augen. Deshalb sagt Paulus in 1. Korinther 11, wir sollen uns selbst richten, damit wir nicht von Gott gerichtet werden. Wenn wir das Wort Gottes lesen, auf unser Leben anwenden, Buße tun und unser Leben in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes bringen, haben wir uns selbst gerichtet, denn das ist der Maßstab des göttlichen Gerichts. Wenn wir das tun, wird Gott uns nicht richten. Wir haben im Grunde nur zwei Alternativen. Wir können uns selbst dem Wort Gottes entsprechend richten und unser Leben in Einklang mit dem Wort Gottes bringen. Wir können uns aber auch weigern, dies zu tun, und dann wird Gott uns seinem Wort entsprechend richten müssen. Aber es ist eine unermessliche Gnade Gottes, die er uns durch die Bibel zuteil werden lässt, dass er uns mit ihr seinen Maßstab für das Gericht gibt, damit wir ihn auf uns selbst anwenden. Und wie Paulus in diesem Kapitel deutlich macht, gilt es, diesen Maßstab nicht an deinen Bruder, nicht an deinen Nächsten, sondern an dich selbst anzulegen. Das zweite Prinzip des göttlichen Gerichts lesen wir im Vers 6. Paulus sagt, Gott werde einem jeden vergelten nach seinen Werken. Überall in der Bibel wird die Tatsache unterstrichen, dass Gottes Gericht auf unseren Taten, auf unseren Werken basieren wird, auf dem, was wir tun. Wir werden nicht nach dem gerichtet werden, was wir behauptet haben, ja nicht einmal nach dem, was wir gebetet haben, sondern nach dem, was wir tatsächlich getan haben. 1. Petrus 1,17 räumt diesbezüglich jeden Zweifel aus. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet. Euch ist aufgefallen, dass sich diese Worte an Christen richten, wenn wir Gott als Vater anrufen, Gott Vater nennen, wozu wir als Christen berechtigt sind, dürfen wir nicht vergessen, dass er ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet. Als nächstes folgt eine höchst bemerkenswerte Aussage, die die meisten Christen nur äußerst ungern annehmen. Es heißt, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft, also hier auf Erden, in Furcht. Diese Worte habe ich unter Christen nur sehr selten gehört. Aber wir sollten in Gottes Furcht leben und uns dessen bewusst sein, dass wir eines Tages vor Gott darüber Rechenschaft ablegen müssen, wie wir gelebt haben. Um absolut klar zu machen, dass er hier zu Christen spricht, fährt Petrus fort. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Ein Grund, warum wir so gehorsam und belehrbar mit Gott leben sollten, ist der immense Preis, den er bezahlte, um uns zu erlösen. Das Blut seines eigenen Sohnes, das Lebensblut Jesu. Diesen Wert misst Gott uns bei. Und je mehr Wert man einer Sache beimisst, desto mehr passt man auf sie auf. Deshalb achtet Gott peinlichst genau darauf, wie jedes einzelne seiner erlösten Kinder lebt, eben weil er einen so hohen Preis bezahlte, um uns zu erlösen. Wenn du in ein Geschäft gehst und ein billiges Schmuckstück kaufst, macht es dir nicht allzu viel aus, wenn du es verlierst. Doch wenn dein Mann, nehmen wir einmal an, du hast einen Mann, der noch dazu recht großzügig ist, wenn er dir einen wirklich schönen, kostbaren Ring gekauft hat, es kann auch etwas anderes sein, meine Frau lächelt mich an und das gefällt ihr so gut, dann achtest du sehr darauf, was mit diesem Ring geschieht, stimmt's? Und zwar nicht nur deshalb, weil der Ring viel wert ist, sondern um dessen Willen, der ihn dir geschenkt hat. Und deshalb sagt Petrus, aufgrund der gewaltigen Investition, die Gott in jeden Einzelnen von uns getätigt hat, müssen wir sehr genau darauf achten, wie wir leben. Er unterstreicht, dass Gott uns anhand dessen richten wird, was wir getan haben. Vergiss das nicht. Du wirst nicht anhand deiner Denomination gerichtet werden, sondern anhand dessen, was du getan hast. Du wirst nicht zu Gott sagen können, nun, ich bin Methodist oder Baptist. Gott wird zu dir sagen, darum geht es nicht. Es geht darum, wie du gelebt hast. Das dritte Prinzip des göttlichen Gerichts finden wir in Vers 11. Römer 2,11, denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Gott ist unparteiisch. Die Formulierung, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person, trifft den Punkt sehr gut. Im Griechischen steht hier für das Wort Person das Wort für Gesicht. Es bezieht sich auf die äußere Erscheinung eines Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein altes Theaterstück gelesen habt. Früher stand am Anfang immer eine Liste der einzelnen Charaktere, die als Dramatis Personae bezeichnet wurde, also die Personen des Dramas. Unter dieser Überschrift wurden die einzelnen Charaktere aufgeführt. Und das ist die Bedeutung dieses Wortes. Es bezeichnet, wer du auf der Bühne bist, welche Rolle du spielst. Paulus sagt, Gott interessiert sich nicht für die Rolle, die du spielst. Gott interessiert sich dafür, wer du wirklich bist. Niemand wird aufgrund der Rolle gerichtet werden, die er im Leben gespielt hat. Der General wird nach denselben Kriterien gerichtet werden wie der Gefreite. Der Prediger wird genauso beurteilt werden wie der Neubekehrte. Der Reiche wird nach denselben Kriterien gerichtet werden wie der Bettler. Gott sieht nicht auf die äußere Erscheinung einer Person und beurteilt niemanden auf dieser Grundlage. Jakobus tadelt die Christen seiner Zeit und sagt im Jakobusbrief, ihr macht einen Unterschied zwischen dem Reichen, der in teuren Kleidern zu euch kommt, und dem Armen, der sich mit nichts selbst empfehlen kann. Ihr achtet auf das Äußere. Petrus und Jakobus und Paulus sagen, Gott schaut auf das Innere. Das vierte Prinzip des göttlichen Gerichts ist für uns heute sehr wichtig. Wir können es Vers 12 entnehmen, auch wenn es nicht explizit genannt wird. Hier heißt es, denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden. Ich interpretiere diesen Vers so, dass wir nach dem Maß unserer Erkenntnis gerichtet werden. Wenn wir die ganze Erkenntnis des Gesetzes hatten, werden wir auch danach gerichtet werden. Doch wenn wir diese Erkenntnis nicht hatten, werden wir nach dem Maß an Erkenntnis gerichtet werden, das wir hatten. Und ich möchte auch das auf euch und mich anwenden und auf die Länder, in denen wir wohnen. Und ich frage euch, gab es in der Kirchengeschichte je eine Generation von Christen, der mehr Erkenntnis zugänglich war als unsere Generation? Wir haben so viele Bibeln, alle möglichen Kommentare, Auslegungen, Andachtsbücher. Wir besuchen Konferenzen und Seminare, wir schalten das Radio ein und hören einen Prediger zu. Wunderbar, danken wir Gott dafür. Danken wir Gott für die Freiheit, die das möglich macht. Aber vergesst nicht, dass damit auch eine immense Verantwortung einhergeht. Wir werden vor Gott für das Maß an Erkenntnis, das uns in unserer Zeit und in unserer Generation zur Verfügung steht, Rechenschaft ablegen müssen. Ganz ehrlich, ich erzittere innerlich, wenn ich daran denke, was das für mich ganz persönlich bedeutet. Das fünfte Prinzip des göttlichen Gerichts finden wir in Vers 16. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Als ich sagte, Gott würde uns nach unseren Taten richten, meinte ich nicht nur die nach außen sichtbaren Taten. Er wird auch die Motive und Absichten richten, die hinter diesen Taten stecken. Zwei Leute tun nach außen hin genau dasselbe, doch ihre Motive können sehr unterschiedlich sein. Zwei Leute spenden großzügig für eine Sache des Glaubens, der eine aus aufrichtigem Herzen, aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu seinem Volk und zu seinem Werk. Der andere, um seine Glaubensgeschwister in der Gemeinde zu beeindrucken. Nach außen hin tun sie beide exakt dasselbe und geben exakt dieselbe Summe, doch ihre Motive sind sehr unterschiedlich und Gott schaut auf ihre Motive. Hierzu 1. Korinther 4,5. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Wir werden oft davor gewarnt, einander zu richten oder zu verurteilen. Hier wird auch eine konkrete Begründung dafür geliefert. Wir kennen nicht alle Fakten, da wir nur die äußerlichen Taten sehen. Gott jedoch auf die inneren Regungen und Motive des Herzens sieht und sie bei seiner Beurteilung berücksichtigt. Gehen wir noch einmal zurück zu Römer 2 und befassen wir uns noch mit einem anderen ziemlich schwierigen Thema. Es heißt in Kapitel 2, Vers 6, Gott werde einem jeden vergelten nach seinen Werken. Und dann werden zwei Arten von Personen beschrieben. Jene, die Gott akzeptiert und jene, die Gott verwirft. Sie werden in den darauffolgenden Versen charakterisiert, wo es heißt, Vers 7, denen, die mit Ausdauer in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unverweslichkeit suchen, wird Gott ewiges Leben geben. Denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt sind, und ich denke, der Kern des hier beschriebenen Problems ist Selbstsucht, Ich-Bezogenheit. Mir ist eins im Umgang mit Menschen aufgefallen. Das auffälligste Merkmal von Menschen, die unter der Macht Satans stehen, ist, dass sie fast immer ausgesprochen ich-bezogen sind. Weiter im Text. Denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Gerechtigkeit aber gehorsam, wird Gott Zorn und Grimm geben. Hier werden zwei Arten von Menschen charakterisiert. Jene, die mit Ausdauer und guten Werken nach Herrlichkeit und Ehre und Unverweslichkeit streben, werden von Gott ewiges Leben empfangen. Jene, die von Selbstsucht und Ehrgeiz bestimmt sind und die Wahrheit Gottes, wie auch immer sie ihnen offenbart wird, ablehnen und stattdessen die Ungerechtigkeit vorziehen, werden von Gott Zorn und Grimm empfangen. Ich denke, es ist schlichtweg unmöglich für einen Menschen, das ganze umfassende Gericht Gottes zu bewerten. Aber ich möchte auf zwei Eigenschaften derer hinweisen, von denen es heißt, dass sie ewiges Leben empfangen. Erstens, sie zeigen Ausdauer im guten Werk. Damit sind wieder unsere Taten gemeint. Zweitens, sie suchen Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit. Für mich zeugt dieses Wort suchen von Glauben. Sie glauben, dass Gott sie entsprechend ihrer Reaktion auf seine Aufforderung und entsprechend ihrer Taten belohnen wird. Ich glaube, das sind für jede Zeitphase und für jede Generation, sei es zur Zeit vor oder während des Evangeliums, die beiden Grundbedingungen, um von Gott angenommen zu werden. Die beiden Bedingungen sind Recht handeln, also das, was man glaubt, anwenden, und Glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber dieser Glaube hat zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Generationen verschiedene Ausdrucksformen. Als Hilfestellung für euch bat ich Gott, mir Beispiele von Menschen in der Bibel zu zeigen, die nicht auf der Grundlage des Evangeliums zu ihm kamen, sondern in die Kategorie derer fallen, die Ausdauer zeigen, Recht handeln und nach Gottes Segen streben. Ich möchte, dass wir hierzu kurz Lukas 11, 31, 32 aufschlagen. Jesus tadelt seine Zeitgenossen und sagt, eine Königin des Südens, das ist die Königin von Saba, wird auftreten im Gericht mit den Männern dieses Geschlechts und wird sie verdammen. Denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas hin. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Mir scheint, dass diese beiden Gruppen, die Königin von Saba und die Männer von Ninive, nicht bei der Auferstehung der Christen mit dabei sein werden. Vielmehr werden sie zusammen mit jenen auferstehen, die Gott verworfen hat. Sie selbst werden jedoch auf der Grundlage ihrer Taten von Gott akzeptiert werden. Nach dem Maß der Erkenntnis, das ihnen zur Verfügung stand, reagierten sie auf Gott im Glauben durch ihre Taten. Das sind also die beiden Kategorien von Menschen, jene, die durch ihr Tun ihren Glauben an Gott ausdrücken und jene, die die Wahrheit Gottes ablehnen und stattdessen die Ungerechtigkeit vorziehen. Für den Fall, dass ihr nun augenblicklich herausfinden wollt, wer in diese Kategorie fällt, möchte ich euch noch ein anderes Statement aus Römer 11 vorlesen. Römer 11, 33. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind deine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Ich möchte euch davor warnen, die Rolle des Richters zu übernehmen. Sie steht euch nicht zu. Es gibt nur einen Richter, und zwar Gott. Es heißt hier ausdrücklich, seine Gerichte seien unausforschlich. Man kann die Tiefe des Gerichts Gottes nicht ausforschen. Letztendlich müssen wir wie Abraham sagen, sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Als junger Prediger also vor langer Zeit, dachte ich immer, es sei meine Verantwortung, ganz genau zu wissen, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Je mehr ich darüber nachdachte, desto weniger Leute blieben übrig. Desto weniger Leute waren es, die meiner Meinung nach in den Himmel kommen. Schließlich waren es nur mehr ungefähr 15,5 und bei dem Halben war ich mir nicht so sicher. Doch Gott zeigte mir, dass das nicht meine Aufgabe ist. Gott sei Dank, übernehmt nicht die Rolle des Richters, sie steht uns nicht zu.